Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast und heute mit Gast, nämlich mit Ariane Kari, der Bundestierschutzbeauftragten. Und ich freue mich sehr, liebe Frau Kari, dass Sie zu Gast sind und wir über Ihre Rolle, Ihre Aufgaben und Ihre Wünsche für Hundehalterinnen und Hundehalter sprechen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute sehr arg hier mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Frau Kari, ich habe gelesen in Ihrer Vita, dass Sie Fachtierärztin für Tierschutz sind. Was bedeutet das?
Das ist tatsächlich eine relativ spannende Frage. Und zwar, also auch bei Tierärzten gibt es wie in der Humanmedizin Fachtierärztinnen oder Fachtierärzte. Und ich habe die Weiterbildung zur Fachtierärztin als Tierschutz gemacht. Und ganz spannend deshalb, weil, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, dass ich sowohl die Zusatzbezeichnung als auch den Fachtierarzt habe. Die Zusatzbezeichnung ist quasi der Mini-Fachtierarzt in Baden-Württemberg. Das ist so für kleinere Bereiche gibt es nur die Zusatzbezeichnung, für größere Bereiche dann eben Fachtierarzttitel. Und als ich eben das angestrebt habe im Jahr 2019, gab es den Fachtierarzt für Tierschutz in Baden-Württemberg gar nicht. Und deswegen habe ich die Zusatzbezeichnung für Tierschutz 2019 erlangt und also gab es sowieso auch ein großes Bestreben, eben den Fachtierarzt für Tierschutz auch in Baden-Württemberg zu ermöglichen. Und als man ihn dann ermöglichen konnte, habe ich sozusagen den Fachtierarzttitel mit als erste 2022 in Baden-Württemberg erlangen können. Daher sozusagen mein eingehend erwähnter Satz, dass es wirklich sehr spannend ist. Die Fachtierarzttitel sind tatsächlich Ländersache, also liegt in den Kammern in den jeweiligen. Das sind sehr unterschiedlich, also teilweise unterschiedlich. Und wie gesagt, in Baden-Württemberg gab es den bis dato noch nicht. Und ja, jetzt gibt es ihn. Es gibt ein paar wenige unter uns in Baden-Württemberg, die diesen Fachtierarzt haben. Und genau, das ist die Geschichte davon.
Ich kenne das auch von den Verhaltenstierärztinnen. Die haben ja auch den Zusatz oder eben den Fachtierarzt. Ich durfte da schon mal eine Weiterbildung begleiten. Was macht denn eine Fachtierärztin für Tierschutz? Also was ist da so der Inhalt?
Also man muss jetzt wirklich sehen, dass man da ein bisschen schauen muss, dass man das sozusagen den Blick auf Baden-Württemberg wahrt. Weil nämlich häufig ist der Fachtierarzt für Tierschutz, häufig sind es die Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel im Versuchstierbereich arbeiten. Und bei uns in Baden-Württemberg ist aber auch wirklich der Schwerpunkt sozusagen für amtstierärztliche Tätigkeiten im Tierschutz. Wir haben als Tierärztin, wenn man sich dann weiter qualifizieren möchte, gibt es einerseits, wenn man im behördlichen Bereich tätig ist, den Fachtierarzt für öffentliches Veterinärwesen, der deckt alle Bereiche ab. Im öffentlichen Bereich gibt es ja viele ganz, ganz große Bereiche, wo Amtstierärzte mit tätig sind. Das ist einmal der Lebensmittelbereich, der Tiergesundheitsbereich, ehemals Tierseuchenbereich, Tierarzneimittelbereich und halt Tierschutz. Von daher, also der Fachtierarzt für öffentliches Veterinärwesen deckt sozusagen so ein bisschen alles ab. Und beim Fachtierarzt für Tierschutz geht es halt wirklich nochmal speziell darum, dass man eine Qualifikation hat in dem Bereich wirklich im Tierschutzvollzugs, im Blick auf den reinen Tierschutzvollzug. Und schlussendlich muss man aber sehen, dass das wirklich hier jetzt um Qualifikationen geht, die man errungen hat, dass man sich weitergebildet hat. Das ist ja immer so ein bisschen eine zweite Schiene. Also einerseits, wie habe ich mich weitergebildet? Ne, das hatten wir ja schon so ein bisschen angerissen, dass ich erst die Zusatzbezeichnung Tierschutz gemacht habe, dann den Fachtierarzt Tierschutz und vorher auch noch den Fachtierarzt für öffentliches Veterinärwesen gemacht habe. Und das andere ist ja sozusagen ein bisschen die Tätigkeiten, die sind ja so ein bisschen losgelöst davon, ne? Vielleicht noch kurz zum Fachtierarzt für öffentliches Veterinärwesen. Bei uns in Baden-Württemberg ist es so, dass man, wenn man sich als Amtstierärztin auf Dauer arbeiten und bleiben möchte, dann macht man irgendwann so einen Kurs. Das ist der Staatskurs. Das sind vier Monate, meine ich, mich erinnern zu können. Das ist bei mir schon doch jetzt, ich habe vorhin gesehen, fast über zehn Jahre her, dass ich den gemacht habe. Genau. Und da lernt man wirklich nochmal die ganzen rechtlichen Bereiche sozusagen. Da spielt auch Tierschutz natürlich eine große Rolle. Und man endet dann mit relativ vielen Prüfungen auch. Genau, das habe ich auch 2014 dann, glaube ich, abgeschlossen. Und mit ein paar Zusatzsachen habe ich dann sozusagen noch den Fachtierarzttitel für öffentliches Veterinärwesen erlangen können. Also das ist sozusagen ein Draufsetzen in dem Bereich. Aber wie gesagt, hier lohnt es sich, wenn man Interesse hat, auch wirklich ein bisschen in die Bundesländer reinzugucken, weil es ist sehr unterschiedlich gehandhabt.
Und dabei auch mal zu gucken, wie vielfältig die Aufgaben des Veterinäramtes jeweils sind, ne? Das denke ich mir immer, wenn wir bei der Lebensmittelüberwachung gucken. Und wir als Hundetrainer kennen es natürlich vom Paragraph 11, Tierschutzgesetz und solche Sachen. Und wir bekommen auch immer wieder von unseren Kundinnen und Kunden den Hinweis, an wen wende ich mich, wenn ich Missstände sehe und. Und wie viel die Ämter da einfach auf dem Tisch haben, wie breit das gefächert ist.
Ja, also ich muss wirklich sagen, also als Amtsärztin und Amtsärztin im Tierschutzvollzug zu arbeiten, das ist wirklich eine sehr spannende, aber gleichermaßen auch herausfordernde Aufgabe. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn man sich zum Beispiel anguckt, welche direkten rechtlichen Grundlagen im Lebensmittelrecht greifen. Das sind wirklich so ganz mehrere große Ordner, wo sozusagen nur das Gesetz drin ist und im Tierschutz und das reine Tierschutzrecht ist in Deutschland ja doch eher relativ wenig, ne? Wenn wir alleine das Tierschutzgesetz angucken, das ist ja doch eher knapp gehalten, ne? Und was man ja aber sehen muss, ist, dass wir ganz viele Leitlinien, Auslegungshinweise, Urteile haben. Dann haben wir ja sehr viel schwammige, mehr oder weniger schwammige Begriffe im Tierschutzgesetz, die sozusagen auf die Tierart runtergebrochen ausgelegt werden müssen. Ja, es ist natürlich, also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, aber gleichermaßen auch herausfordernd. Und auf den meisten Behörden ist es so, dass man als Amtsarzt sozusagen für einen Bereich eingesetzt wird, zum Beispiel im Tierschutzbereich oder im Lebensmittelbereich. Und tatsächlich gibt es aber noch Behörden, die das sogenannte Zaungartenprinzip leben. Also da hat man eine örtliche Zuständigkeit und ist für alles zuständig. Also das ist wirklich sehr sportlich. Man kontrolliert dann sozusagen die Metzgerei um die Ecke und danach eben zum Beispiel den tierhaltenden Betrieb. Und genau, also es ist wirklich als Amtstierarzt im Vollzug zu arbeiten oder generell auf Behörden, ist ein sehr vielfältiger Job, der durchaus auch wirklich viel Freude bereiten kann.
Jetzt in Ihrer Rolle als Bundestierschutzbeauftragte, legen Sie ja zum Beispiel Wert darauf oder setzen sich dafür ein, dass diese von Ihnen eben als schwammig bezeichneten Begriffe klarer definiert werden, damit die Ämter mehr Handhabe haben, damit es für die Tierhalter und Tierhalterinnen klarer wird? Oder was ist da so der Hintergrund?
Also da lohnt sich natürlich ein sehr differenzierter Blick. Also in manchen Bereichen bin ich sehr dafür, dass Sachen konkretisiert werden, sozusagen rechtlich und manchmal vielleicht nicht rechtlicher Natur, sondern auf andere Art und Weise. Also ein klassisches Beispiel hierfür wäre, wir haben ja sozusagen die ganz große Linie bei uns im Tierschutzrecht ist ja, man darf keinem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leidensschäden zufügen. Paragraph 1 Tierschutzgesetz. Das Interessante ist, dass es schon seit Jahrzehnten eine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gibt, dass rein wirtschaftliche Gründe nie einen vernünftigen Grund darstellen. Und wenn wir jetzt uns natürlich den praktischen Umgang mit Tieren angucken, aber auch wenn man sozusagen Urteile auswertet, dann muss man doch sehen, dass dieser Anspruch sozusagen nicht umgesetzt ist. Und daher gab es auch zum Beispiel großes Interesse daran, den vernünftigen Grund dahingehend zu konkretisieren, dass eben ins Gesetz reinkommt, dass rein wirtschaftliche Gründe keine vernünftigen Grund sind. Wobei man hier an dieser Stelle wirklich sagen muss, das ist sozusagen nochmal, das ist jetzt schon der Fall nur durch Rechtsprechung und würde aber sozusagen dem Ganzen nochmal einen anderen Gewicht geben, wenn man das rechtlich auch nochmal so verankert. Das ist hier zum Beispiel bei dem Leitsatz ein ganz wichtiger Bereich im Punkto Konkretisierung. Dann natürlich im Rahmen von der Qualzucht, wo wir, ich denke, heute auch noch länger drüber sprechen wollen. Man muss einfach sehen, dass wir seit Jahrzehnten schon ein Qualzuchtverbot haben, § 11b Tierschutzgesetz, aber dass es nicht ausreichend beziehungsweise wirklich kaum Anwendung gefunden hat, beziehungsweise nicht gut umgesetzt wurde. Und ein Punkt ist sicherlich, dass es unzureichend konkret ist, was denn nun eine Qualzucht ist. Ne? Also jeder weiß von uns, man darf nicht in der Stadt rasen. Aber was heißt denn jetzt rasen? Heißt es jetzt 60 km/h oder 120 km/h oder 40 km/h? Ne? Also das ist vielleicht ein ganz pragmatisches Beispiel, um sich zu verdeutlichen, warum es so wichtig wäre, dass wir über eine Konkretisierung zum Beispiel im Qualzuchtbereich sprechen.
Finde ich eine super Überleitung. Ich finde, wir bleiben direkt bei dem Thema. Für uns sowieso ein sehr wichtiges Thema, auch sehr emotionales, auch manchmal ein Thema, was menschlich reibt. Wir haben durchaus Kundinnen, die sagen, ich habe eine Qualzucht und ich würde mir genau diese Rasse in genau dieser Form auch wieder anschaffen. Und wir haben Menschen, die das streng verurteilen, und dann reibt es. Und ich mag die Diskussionen darüber sehr, solange sie wertschätzend, sachlich, aber auch klar geführt werden. Wenn ich sie in ihren Reden, die ich von ihnen gehört habe und wenn ich von dem, was ich von ihnen gelesen habe, richtig verstehe, setzen sie sich dafür ein, dass wir das nicht alleine an einer Rasse, sondern an wirklichen Merkmalen festmachen. Stimmt das so? Und können Sie dazu ein bisschen was erklären?
Ja, also vorweg, wir hatten uns jetzt ja, also eigentlich sollte das Tierschutzgesetz ja novelliert werden. Und leider ist ja die Novelle des Tierschutzgesetzes dem Regierungsbruch zum Opfer gefallen. Und ein ganz, ganz großer Punkt im Rahmen dieser Novelle war eben die Überarbeitung des 11b Tierschutzgesetzes, also dieses Qualzuchtverbotes, weil man eben gesehen hat, es findet zu wenig Anwendung, beziehungsweise wenn man in die Städten guckt, dann ist es augenoffensichtlich, dass wir immer noch ein ganz großes Problem haben im Qualzuchtbereich. Und deswegen war das auch wirklich ein großes Anliegen, diesen Komplex zu novellieren. Und hier ging es erstmal darum, sozusagen eine Merkmalsliste zu erstellen, die sozusagen klar, die aufzeigt, sozusagen ums vorzubeziehen, ab wann wurde gerast, also was sind die Merkmale, die klar unter das Qualzuchtverbot fallen. Es ging nicht darum, direkt Rassen zu verbieten, was ja teilweise angeklungen worden ist. Also es ging darum, dass Merkmale gelistet werden, mit denen Elterntiere dann nicht mehr zur Zucht zugelassen sind. Und das ist natürlich, sollte natürlich eigentlich im Anliegen jedes Hundeliebhabers, jedes Hundeliebhaberin sein, dass eben mit gesünderen Tieren gezüchtet wird. Und darum ging es und darum geht es auch mir, dass man eben, dass wir eine Rechtsgrundlage schaffen, die so gut ist, dass wir auch wirklich in den Vollzug diesen Qualzuchtparagrafen kommen. Und dazu gehört für mich auch wirklich eine Konkretisierung. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass ich hier noch Nachbesserungsbedarf gesehen habe. Das kann man ja so, bei mir ist ja alles, alle Stellungnahmen sozusagen, die mir möglich sind, stehen bei mir, also die mir möglich zu veröffentlichen sind, stehen bei mir auf der Homepage. Also wenn das nicht aus irgendwelchen internen Verfahren ist oder so, dann wird das bei mir alles transparent auf die Homepage gestellt und dann kann man das gerne nachlesen. Alles sozusagen nochmal meine Hinweise dazu. Aber an sich sozusagen der Punkt, dass wir ihn konkretisieren müssen, ich glaube, der ist nicht zu diskutieren. Genau. Das war eben ein ganz wichtiger Punkt im Rahmen der Novelle.
Können Sie im Bereich der Hundezucht einige Beispiele nennen, die Sie gerne konkretisieren würden?
Es gab in der Novelle ja schon eben eine Auflistung der Merkmale. Da waren auch durchaus ja auch Merkmale, die sich auf die Hundezucht ableiten lassen. Kann man jetzt drüber diskutieren. Es stand zum Beispiel Atemnot dabei. Ne? Da wurde natürlich jetzt zu Recht gesagt, das ist doch ein Symptom. Das ist quasi kein Zuchtmerkmal. Ne? Noch schöner wäre es ja sozusagen, wenn wir die Möglichkeit hätten, direkt Zuchtmerkmale zu listen. Aber solche Sachen, also es gibt an dieser Liste sieht man auch schon wirklich Sachen, die muss sozusagen direkt einen Einfluss auch auf die Hundezucht hatten, aber wirklich hier nochmal sozusagen das große Plakat hochhalten, dass es darum geht, dass die Hunde gesünder werden, was wirklich im Sinne jedes Hundeliebhabers ist und sein sollte, genau.
Ja, und auch eine gewisse Robustheit mitbringen, ne? Also sowas wie Atemnot oder Augeninnendruck oder solche Sachen erhöht ja auch das, also ein erhöhter Augeninnendruck, erhöht ja auch das Verletzungsrisiko.
Genau, oder wir hatten auch, also es ging auch um zum Beispiel Gelenksanomalien, haben wir ja bei vielen Rassen vorliegen. Also es gibt da eine ganz, ganz, ganz lange Liste, ja, wo man sich anschauen kann, was wo sozusagen Hunde hier eine Rolle spielen. Ja.
Mir fällt das auch, Sie haben eben gesagt, wenn man in den Städten guckt, dann sieht man, dass wir in Sachen Qualzucht noch viel zu tun haben. Und mir fällt das jetzt gerade, ich bin gerade in Berlin, fällt es auch nochmal auf, gerade in den Städten. Ich war in den letzten Wochen in Wuppertal, also es hängt jetzt nicht an Berlin, sondern wirklich in den Innenstädten, dass wir viele Hunde sehen, die gerade in Mode sind, die gerade modern sind und dass es da eben viele Bewegungsapparatsprobleme gibt, Atemnotsprobleme gibt, auch einen gewissen Umgang mit den Hunden, der für mich sowieso mal schwierig anzugucken ist, aber der auch so ein bisschen zeigt, dass der Hund nicht als Hund wahrgenommen wird, sondern eher so ein mitlaufendes Objekt, will ich gar nicht sagen, weil ich will den Leuten das ja nicht unterstellen, dass sie ihren Hund nicht lieben, sondern die natürlichen Bedürfnisse von Hunden und das Verhalten, was ja zu den 5 Freiheiten des Tierschutz- oder des Tierwohlgedankens auch gehört, sehr unterdrückt wird. Also dass Hunde nicht schnüffeln können, auch die Zeit dafür nicht bekommen, diese Sachen. Und sie sind jemand, der sehr für die Hundesachkunde plädiert. Für einen Hundeführerschein, für eine Hundesachkunde. Und auch das ist ja etwas, was sie für die Zukunft sehr angeregt haben. Mich würde interessieren, ob diese Hundesachkunde gedacht ist, sowohl in Bezug auf körperliche als auch in Sachen auf Verhalten und Verhaltensarmut Gedanken.
Also Sie haben jetzt gerade schon ganz, ganz viele spannende Sachen gesagt. Also vielleicht nochmal kurz vorweggreifen. Ich glaube, man muss sich bei dem Thema Qualzucht wirklich eins ganz bewusst machen. Natürlich liegt hier teilweise Unwissenheit vor. Ganz klar, dass das einfach auch nicht bekannt ist. Ich möchte nur kurz mal daran erinnern, dass es ja auch nicht nur um Hunde geht, ne? Also wenn wir jetzt gerade zum Beispiel dann über Schlappohrkaninchen oder über Knickohrkatzen sprechen, ne? Also viel Unkenntnis herrscht ja auch in dem Bereich. Aber das ist ja nicht alles. Wir wissen alle, dass es ganz viele HundebesitzerInnen gibt, die mehrmals sich entsprechende Rassen und vor allen Dingen halt auch entsprechende Optiken, um es jetzt mal weg von der Rasse zu sprechen, kaufen, mehrmals die Hunde operieren lassen und immer noch davon überzeugt sind, dass das kein per se Problem gibt sozusagen mit der Rasse. Na, das muss man sehen. Und was aber wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sich tatsächlich auch die Wissenschaft mittlerweile damit beschäftigt, warum ist das eigentlich so? Das ist gar nicht so einfach. Also warum machen wir das? Ne? Und hier gibt es auch wirklich mittlerweile viele Bereiche, die sich damit beschäftigen, um sozusagen auch andere Hebel rauszufinden, die wir umlegen können für mehr Tierschutz, wie jetzt sozusagen rechtliche Rahmenbedingungen. Ne? Also warum haben wir häufig HundebesitzerInnen, die sich zum Beispiel mehrmals ganz, ganz kurzschnäuzige englische Bulldoggen kaufen, die mehrmals die operieren lassen und trotzdem bei Studien angeben, dass sie ein Problem sind mit der Rasse, aber ihrem individuellen Hund geht's gut. Ne? Das ist wirklich einfach eine Frage, die es auch wirklich wissenschaftlich zu betrachten gilt. Und das war mir jetzt nochmal wichtig. Und das andere ist wirklich, dass man einfach sieht, auch wenn ich durch die Straßen gehe, gerade jetzt, wenn es wieder wärmer wird, ne, dass häufig ja gar nicht erkannt wird, dass die kurzschnäuzigen Rassen zum Beispiel gerade einfach schon in der Atemnot sind, dass der Hund nicht gechillt auf dem Boden liegt, während der Besitzer in der prallen Sonne Kaffee trinkt, sondern dass der gerade ganz, ganz große Probleme hat. Ne? Das wird ja häufig gar nicht gesehen. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Natürlich geht es darum, dass man rechtliche Rahmenbedingungen lernt, dass man lernt, was man alles mit seinem Hund sozusagen nicht tun sollte. Aber am ganz vorne dran steht ja erstmal darin zu verstehen, was ist das Wesen von Hunden und was brauchen sie, um ihrem Wesen entsprechend auch gehalten werden zu können. Das heißt, dass wenn wir über Sachkunde, beziehungsweise über den Sachkundenachweis sprechen, dann geht es ja immer um zwei Sachen, nämlich einmal um den theoretischen Teil und um den praktischen Teil. Und im theoretischen Teil, da geht es mir natürlich im ersten Block oder im ersten Bereich, sehe ich da natürlich erstmal die reine Verhaltenslehre, also die Ethologie von Hunden. Weil nur wer weiß, was Hunde eigentlich wollen, kann denen eigentlich ein verhaltensgerechtes Leben bescheren. Das Spannende ist aber, dass hier auch unser Recht nicht ganz stumm bleibt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben Schmerzen, Leiden, Schäden. Und unter dem Begriff Leiden fällt ganz klar auch, wenn natürliche Verhaltensweisen nicht ausgelebt werden dürfen. Hier gibt es natürlich, sag ich mal, eine gewisse Grenze, die zu ziehen ist. Aber an sich ist es wirklich, also da gibt es nichts dran zu rütteln. Ab einem gewissen Maße, wenn natürliche Verhaltensweisen zurückgedrängt werden, dann sprechen wir hier über Leiden, sozusagen auch rechtlich gesehen.
Ich habe mal mit der Professor Dr. Irena Tschüholl von der Uni Kopenhagen mehr zu tun gehabt in verschiedenen Formaten. Und die hat ja früher geforscht am den Problematiken der Schwänze und dem Schwanzjagen bei Schweinen. Die kommt ja auch aus diesem Wohlbefindensaspekt. Und das fand ich auch hochgradig spannend, weil es da auch einfach ganz viele Parallelen gibt, von denen wir als Hundetrainer und Hundetrainerinnen einfach auch lernen können, genauer hinzugucken. Und für mich ist dieses Thema Verhaltensarmut und Qualzucht auch durchaus miteinander verbindbar. Also ich merke, dass ich, wenn ich Hundebesitzern und Hundebesitzerinnen eben nicht damit komme, du hast eine Qualzucht, sondern sage, hey, wenn es kühl ist oder wenn das und das ist, zeigt der Hund denn dann das Verhalten? Wird es mehr, wenn sich die Umweltbedingungen ändern und die Leute dann irgendwann sagen, du hast recht? Und dann darüber ihnen auffällt, dass der Hund unter Hitze zum Beispiel massiv leidet.
Ja, also es ist ja wirklich ein, sich ein Einfinden in eine andere Sprache, ne, zu verstehen, wie sozusagen das Tier kommuniziert. Das ist ja auch wirklich, also auch im Rahmen jetzt sozusagen, wir hatten es ja anfangs so ein bisschen von meinem Werdegang, die Ethologie ist ja die Verhaltenslehre. Und kommt meines Erachtens zum Beispiel auch immer noch ein bisschen zu knapp im Tiermedizinstudium. Tiermedizin ist doch sehr darauf ausgelegt, sozusagen kranke Tiere, sage ich mal, zu heilen, Anführungsstrichen jetzt chirurgisch zu heilen sozusagen. Aber natürlich geht es auch wirklich darum, Tieren ein verhaltensgerechtes Leben zu ermöglichen. Und dafür müssen wir natürlich ihre Bedürfnisse kennen und ihre Verhaltensweisen lesen können. Und das ist natürlich, braucht es wirklich ein gutes Know-how. Und es gibt natürlich auch noch viele, viele weitere Gründe, warum man sich die Sachkunde erhöhen muss. Natürlich einerseits, damit es seinem Tier bestmöglich geht, dass man das Tier bestmöglich lesen kann, verstehen kann, wenn es ihm nicht gut geht, dann entsprechend handeln kann. Aber zum Beispiel haben wir, das werden Sie genauso gut wissen wie ich, wir haben überlastete Tierheime und die sind auch überlastet, weil häufig Tiere aus Überforderung abgegeben werden. So ein Teil der Tiere, die in Tierheimen sind tatsächlich direkte Abgabetiere und nicht zwingend sozusagen behördliche fortgenommene Tiere. Das ist was ein Problem, worüber wir sprechen müssen. Und ich habe schon die Möglichkeit gehabt, viele Tierheime auch besuchen zu können. Und es wird auch wirklich nochmal deutlich, dass häufig in den Tierheimen verhaltensauffällige Hunde sind, die halt auch, sage ich mal, schwer zu vermitteln sind, beziehungsweise wo wiederum viel zum Beispiel Verhaltenstherapie gemacht werden muss, dass sie wieder vermittelbar sind. Und um es dann sozusagen so runterzubrechen, das heißt, wir haben hier personellen Aufwand, wir haben hier Kosten, die anfallen. Und mir hatte mal eine Tierheimleitung gesagt, das sind unsere großen schwarzen Rüpel. Genau, das ist halt natürlich, wenn sozusagen die Hunde, das werden sie besser wissen wie ich, in den ersten Monaten nicht ihren Bedürfnissen und ihren Anforderungen sozusagen gerecht gehalten werden, dann kann das für die Familie große Probleme mit sich bringen und schlussendlich wird dann versucht sozusagen der Hund ins Tierheim zu bringen. Und man muss einfach sehen, dass unter anderem auch diese Tiere dazu beitragen, unsere Tierheime zu überlasten. Und dann haben wir ja schon ein bisschen angesprochen, den illegalen Handel. Mit einem Klick kann man sich nicht nur Hunde, sondern alle möglichen Tierarten kaufen. Und man sieht einfach, dass sozusagen diese Möglichkeit einfach Spontankäufe fördert. Einfach gedankenlos sich ein Tier anzuschaffen. Und wenn man sich dann wiederum wieder einen Blick in die Tierheime macht, dann sieht man einfach, dass das häufig dann sozusagen die Historie ist von so einem Hund. Und dann kommt ja noch häufig, dass es ja eben qualgezüchtete Tiere sind. Also wir haben dann qualgezüchtete Tiere, die aus dem illegalen Handel kommen und dann vielleicht nicht entsprechend ihrem Verhalten und ihren Bedürfnissen in den ersten Monaten gehalten worden sind. Und das ist natürlich, führt mit auch zur Überlastung der Tierheime.
Sie haben ja den Grundsatz Wissen schützt Tiere, den ich sehr liebe. Ich finde, das gehört dann noch diese Seite dazu und deswegen finde ich die Sachkunde auch so wichtig. Wenn man in die Medien guckt, wenn man auf Social Media guckt, dann wird ja häufig so ein Hundebild transportiert vom locker mitlaufenden Goldstückchen, was immer und überall funktioniert und ganz toll hört. Und ich glaube, dass dieser Ansatz der Sachkunde im Vorfeld da auch ein Stück weit die Augen öffnet. Dass man eben sich auch darauf vorbereitet, was ist denn, wenn es nicht ganz rund läuft oder was ist nötig, damit es rund läuft. Haben Sie da in Ihrer Rolle als Bundestierschutzbeauftragte die Möglichkeit, diese Sachkunde auch mitzugestalten, also zu sagen, wie finden Sie das sinnvoll, dass das umgesetzt und gelehrt wird? Oder machen Sie da einfach nur den Vorstoß, wir brauchen das? Wie läuft sowas ab?
Als Bundestierschutzbeauftragte liegt es an mir, die Bundesregierung zu beraten und Gesetze oder Verordnungen entsprechend auf Tierschutz sozusagen zu prüfen. Aber gleichermaßen kann ich auch Gesetzesinitiativen vorlegen. Und je nachdem kann ich natürlich einerseits zum Beispiel sagen, ich bin doch sehr dafür, dass wir uns endlich mal auf den Weg machen, ein Böllerverbot umzusetzen, ohne jetzt, dass ich mein Team ist ja auch sehr klein, wir sind insgesamt nur 5 Vollzeitstellen, dazu zu sagen, dass mein Team das jetzt im Detail ausarbeitet. Dafür gibt es viele weitere gute Köpfe sozusagen. Aber auf der anderen Seite kann, je nachdem, wenn es mir ein großes Anliegen ist, kann ich natürlich das auch, sage ich mal, sehr intensiv ausarbeiten und vorlegen, also sehr konkret machen. Man muss ja sagen, wenn wir jetzt über Sachkundenachweis sprechen, wir haben ja jetzt schon die Anforderung, dass jeder, der ein Tier hält, eine Sachkunde hat. Paragraph 2 Tierschutzgesetz. Wir arbeiten uns durch, Frau Buch. Es ist tatsächlich so, dass wenn der amtliche Tierarzt da Probleme sieht, kann er auch zum Beispiel jemanden zu einem Sachkundelehrgang schicken. Ne, das ist auch, gibt's auch im Recht zu finden, 16a Tierschutzgesetz. Aber es ist sozusagen nicht vorgesehen, dass jeder bevor er sich Tier anschafft, eben die Sachkunde auch nachzuweisen hat. Das ist ja quasi sozusagen ein bisschen der Knackpunkt, über den wir eigentlich sprechen. Ne? Das wäre ja ein Sachkundenachweis. Das eine ist, eine Sachkunde zu haben, das andere ist, sie nachzuweisen, bevor man sich ein Tier anschafft. Jetzt ist es so, dass wenn man sich das Tierschutzrecht anguckt, wird in Deutschland wird sozusagen das Recht auf Bundesebene geschrieben. Vollzogen wird es auf Landesebene. Ne? Also das Tierschutzgesetz wird auf Bundesebene sozusagen geändert, überarbeitet, aber auf Landesebene wird es umgesetzt, vollzogen sozusagen in den tierhaltenden Betrieben. Anders schaut es mit dem Gefahrenabwehrrecht aus. Also wenn man darüber spricht, dass Gefahren abzuwehren sind, dann ist das klassische Ländersache. Daher haben wir sozusagen die Situation, dass wir ja schon Sachkundenachweise für Hundehalten in bestimmten Bundesländern haben, weil die das nämlich über gefahrenabwehrrechtliche Regelungen machen. Das heißt, um das sozusagen ein bisschen aufzudröseln, wir haben ja schon Bundesländer, die es entsprechende Wege gehen, jetzt ganz neu ja übrigens auch Bremen voraussichtlich. Ich erkenne hier wirklich aus Tierschutzsicht eine ganz, ganz große Notwendigkeit, so einen Sachkundenachweis für Hundehalten umzusetzen. Deswegen finde ich alles, was in dem Bereich gemacht wird, förderlich, meinetwegen auch auf Basis von Gefahrenabwehrrecht. Aber weil ich das wirklich aus Tierschutzrecht notwendig sehe, sehe ich es eigentlich auch sozusagen, dass man das auf Bundesebene machen sollte. Jetzt ist es natürlich ein relativ dickes Brett. Auch wenn man wirklich ganz, ganz viele dafür erreichen kann, dass man so einen Nachweis vorlegen sollte, ist es wirklich so ein, Sie wissen, alles, was sozusagen Bürokratie aufbaut, könnte, ne? Hat natürlich, also wie gesagt, das sind die Bretter dann umso dicker zu bohren. Deswegen ist es mir hier ein ganz großes Anliegen, einfach mal zu zeigen, dass es funktioniert und wie es gehen könnte. Und daher bin ich zum Beispiel mit Stadt- und Kreistierschutzbeauftragten, die gibt's ja auch, manche Städte, manche Landkreise haben Tierschutzbeauftragte benannt, genauso wie manche Bundesländer. Und hier sozusagen entlang der ganzen Kette der Tierschutzbeauftragten bin ich mit welchen am Arbeiten, dass man solche Leuchtturmprojekte macht, dass man einfach zeigt, es funktioniert, wir können das machen, wir können eine Sachkunde abprüfen, wir können so einen Sachkundenachweis erstellen, wir haben einen Vorteil davon. Und mein ganz, ganz großes Vorbild ist hier eigentlich Österreich. Man muss einfach sehen, dass Wien hat erstmal einen freiwilligen Sachkunde angeboten, hat dann Wien sozusagen selber nachgezogen mit einem verpflichtenden und tatsächlich ist es jetzt auf Bundesebene sozusagen im Recht verankert. In Österreich müssen bald, ich weiß nicht, ich glaube ab 26 oder so, jeder Hundehalter eben so einen Sachkundenachweis vorlegen. Und wenn ich so ein bisschen die Historie angucke, dann denke ich schon, war ein großer Vorteil, dass man eben sozusagen auf freiwilliger Basis einfach mal gezeigt hat, was sind für Vorteile, was kann man da machen. Und ich habe engen Kontakt zu den WienerInnen, gerade zu dieser Tierschutzombudsstelle. Und gerade auch da wird berichtet, dass sie haben das wirklich sehr detailliert gemacht, so wie ich mir das auch wünschen würde. Man macht einen Theorieteil, man legt eine Theorieprüfung ab, hat sich den Hund angeschafft und macht dann später eine praktische Prüfung, logischerweise mit dem eigenen Hund. Man hat wirklich fest die Rückmeldung bekommen, dass wenn man, dass die Sachkunde Kurs gemacht haben, dann manche gesagt haben, ich bin so froh, dass ich den Kurs gemacht habe, weil ich habe jetzt verstanden, dass ein Hund gar nicht in mein Leben passt. Ich kann ihn mir nicht leisten, ich habe dafür keine Zeit. Oder zum Beispiel gesagt haben, okay, ich will trotzdem einen Hund haben, aber von den und den Rassen halte ich jetzt mal per se Abstand. Oder zum Beispiel sich auch ja selber schützen, nämlich vor dem Betrug, der hinter dem ganzen illegalen Handel steckt. Und das, finde ich, ist eine großartige Rückmeldung, wo man einfach sieht hier, es geht einfach sozusagen darum, auch im Sinne der Tierhaltenden die Sachkunde vorab zu erhöhen.
Österreich ist da ja an vielen Stellen Vorreiter. Also ich liebe das zum Beispiel, dass es in Österreich die definierten Qualzuchtmerkmale gibt. Ich liebe das, dass es in Österreich Regelungen gibt, wie viel Therapiehunde eingesetzt werden und dass die Untersuchungen durchlaufen müssen, einen Gesundheitscheck durchlaufen müssen, solche Sachen. Und ich finde das wunderbar, gerade zu hören, dass sie sich da international auch einfach Beispiele suchen und auch den Gedanken, Leuchtturmprojekte zu machen, mit denen man einfach Erfahrungen sammeln kann und erstmal in einem kleineren Rahmen auch Probleme oder Hürden feststellen oder eben Erfolge messen kann und dann sagen, jetzt können wir es umsetzen auf mehr und mehr und mehr. Ich in meiner vielleicht Naivität stelle mir auch immer vor, wenn es klare Anforderungen und Regeln gibt, macht es das für die Vollzugsbehörden ja auch einfacher und spart eine Menge Diskussionen. Ist das naiv?
Nee, also ich bin da ganz bei Ihnen. Also es geht einfach wirklich, also es gibt natürlich ganz wichtige Punkte zu beachten. Zum Beispiel, also wie gesagt, ganz grob umrandet ist, dass es meines Erachtens einen theoretischen und praktischen Teil braucht. Das ist irgendwie, glaube ich, relativ verständlich erstmal. Aber was ich wichtig finde, ist bei diesem theoretischen Teil, es geht nicht nur um eine Prüfung, sondern es geht darum, eine Sachkunde sich anzueignen. Und das, ich fände es zum Beispiel großartig, wenn das Lehrmaterial als solches zertifiziert wird, dass man einfach, das hat auch Wien diesen Weg gemacht, dass man einfach sich ganz genau anguckt, was wollen wir lehren, welche Punkte sind wichtig, ne, und das einheitlich. Dass es wissenschaftlich basiert, am aktuellen wissenschaftlichen Stand sozusagen orientiert aufgezeigt wird oder sozusagen gefasst wird. Und das ist mir zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, genauso wie selbstredend die Zertifizierung der Lehrenden. Ne? Aber ich glaube, das ist wirklich so ein ganz wichtiger Aspekt für mich ist, dass das Lehrmaterial sehr gut und sehr einheitlich gemacht werden muss, damit man hier auch eben ein ganz, ganz hohes Niveau erreicht. Und ich meine, wir haben mittlerweile so viele Möglichkeiten technischer Natur und wie gesagt, wie in Österreich, sie machen es uns vor, dass es halt machbar und umsetzbar ist. Und ich denke auch wirklich, dass man, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass man auch wirklich als Tierhaltender selber ein großes Interesse dran haben sollte. Zum Beispiel, dass man einen gewissen Nachweis, dass man auch ein Tier entsprechend halten kann, auch vorlegen könnte. Ich finde es ganz spannend. Auf der einen Seite bekomme ich natürlich ganz viel Rückmeldung, dass Hunde nicht richtig gehalten werden, dass die und die Haltungsform doch per se schädlich ist oder dem Tier Schutz zuwiderläuft. Aber was ich auch ganz häufig bekomme, ist zum Beispiel, wie kann es sein, dass jemand 4 Riesenhunde in einer großen Stadt hält, mir sagt, keine Ahnung, der beißt nicht, aber der kommt mir zu nahe. Ich habe Angst, ne? Also worauf ich so ein bisschen abziele, ist sozusagen diese Großstadttauglichkeit. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, bei Hunden geht es ja auch darum, das sind Mitgeschöpfe, die ja sozusagen auch in der Gesellschaft mitgenommen werden, in den Städten mitgenommen werden, dass man hier ein gemeinsames Zusammenleben auch organisiert und schafft und vielleicht auch hier so ein bisschen Regeln setzen kann. Ich zum Beispiel bin absolut davon überzeugt, kein Hund hat was auf dem Faschingsumzug zu suchen, kein Hund hat was auf dem Weihnachtsmarkt zu suchen. Da geht es natürlich um die Hunde, es geht mir aber auch um die Menschen. Und ich finde, es ist berechtigt, auch als Mensch zu sagen, ich fühle mich da einfach nicht wohl, wenn der Hundekopf plötzlich in meiner Jackentasche steckt. Das, ne, nicht jeder möchte das oder hat da keine Bedenken, freut sich darüber sozusagen. Und das muss man, glaube ich, auch einfach ein bisschen im Blick behalten, dass man so ein bisschen auf, also ich sehe das wirklich auch im Rahmen von Rückmeldungen so, dass immer mehr auch die Tierhaltung, nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich, insgesamt auf den Prüfstein gestellt wird. Und deswegen würde ich mir wirklich wünschen, dass man sozusagen aus der haltenden Szene heraus wirklich sagt, wir wollen das selber, um sozusagen zeigen, dass wir das auch können. Und der andere Punkt ist natürlich, das ist jetzt per se nicht mein Bereich, der ist aber natürlich ganz wichtig. Es geht natürlich auch um Gefahrenabwehr, ne? Und das ist was, wo wir einfach mit gefahrenabwehrrechtlichen Regelungen, da kommen wir an unsere Grenzen, kein Maulkorb, keine Leinenpflicht bringt was in den eigenen Wänden. Und ich vermute, Sie werden es besser wissen wie ich, dass die meisten Beißvorfälle ja eigentlich oder häufig in den eigenen Wänden, mit dem eigenen Hund, mit dem eigenen Kind, dass das ja hinter diesen ganz, ganz schlimmen Beißvorfällen gibt es ja eine ganz große Anzahl von, also unter dieser Eisbergspitze, ne? Und da hilft ganz viel Wissen, ne? Wissen, dass es gute Gründe gibt, seine kleinen Kinder nie mit dem Hund alleine zu lassen. Nicht, weil das Kind sozusagen nicht kann oder weil der Hund es nicht kann, sondern weil Normalverhalten von Hund wie Kind dazu sehr geeignet ist, zu Korrelation zu führen sozusagen. Und das sind einfach wirklich, zum Beispiel ist auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man einfach in so eine Sachkunde einbetten könnte, also in so einen Lehrgang einbetten könnte, dass das einfach ganz, ganz wichtige Aspekte sind.
Finde ich ein Riesenaspekt, wenn wir in unseren Hundetrainer- und Weiterbildungen für Kolleginnen darüber sprechen, dann ist so einer meiner Grundsätze, dass bei allen Fällen, die ich erlebt habe, rund um Aggressionsverhalten gegenüber Kinder oder Menschen in der Familie, das hat fast was von häuslicher Gewalt. Also die Leute wollen manchmal gar nicht, dass der Nachbar sieht, dass ein Hundetrainer kommt oder eine Hundetrainerin kommt. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges und emotional belastetes Thema, was häufig dann auch bei Kindern oder den Hunden zu, aus Sicherheitsbedürfnis der Eltern oder der Verantwortlichen zu Ungerechtigkeiten führt, also dass der Hund auf einmal dauernd in der Box sitzt oder das Kind auch weggesperrt wird. Also ich hatte schon einen Fall, da war das Kind quasi weggesperrt und der Hund hatte die Freiheit im Haus. Das ist einfach dann eine so dramatisch aufgeheizte Situation, dass ich das enorm wichtig finde, dass wir da vorher aktiv werden und dass Menschen Hunde besser lesen lernen und sich auch über diese Risiken klar werden. Denn das Erste, was ich häufig wahrnehme bei den Menschen, ist die Angst davor, dass der Hund, wenn er gebissen hat, grundsätzlich böse ist. So, also dieses Unverständnis dafür, wie kann der nur abschnappen oder zubeißen, der muss ja böse sein, der muss ja krank sein oder einen schlechten Charakter haben. Und diese Angst davor, dass es ein Urteil über den Hund jetzt gibt. Deswegen finde ich das einen ganz tollen Ansatzpunkt.
Ja, das ist, ich erlebe das auch immer wieder, das ist natürlich auch ich höre das auch immer so ein bisschen aus dem Umfeld, ach herrje, der braucht jetzt einen Hundetrainer oder die Hundetrainerin. Und ich denke mir immer zum Glück jemand, der sich hier Fachexpertise holt, ne? Also würde man sich ja in anderen Bereichen auch wünschen. Und was für mich wirklich sozusagen jetzt unabhängig von meinen direkten Erlebnissen in Kontrollen oder am Tier, also was mich wirklich auch geprägt hat, das war da ging es darum, es gab schon mal 2018, 2019 die Idee, dass man gemeinsam mit dem Kinderschutz dieses Thema aufbricht. Sie werden es sicherlich wissen, dass Hamburg hier ja eine schwere Historie hatte. Da gab es ja diesen ganz, ganz schlimmen Beißvorfall, wo ein Kind gestorben ist, ich glaube durch einen Pitbull. Und daraufhin gab es ja diese Rasseliste in Hamburg erlassen, die auch heute immer noch gilt und immer noch unwiderlegbar ist. Also eigentlich sozusagen echt noch, ja, sowieso keinen wissenschaftlichen Ansatz hat und sich auch sozusagen seither nicht geändert hat, eben mit dieser Historie im Nacken. Das Interessante war auch, dass meinem Kenntnisstand damals der Kinderschutzbund sehr dafür sich gesprochen hat, solche Rasselisten zu machen. Und das ist natürlich auch politisch natürlich ein schweres Schwert, wenn der Kinderschutzbund darauf pocht, solche Listen zu erlassen. Aber mittlerweile spricht jetzt sogar der Kinderschutzbund dafür aus, dass man die Sachkunde erhöhen muss, dass es um einen Sachkundenachweis geht und man sozusagen von diesem Rassegedanken, von diesen Rasselisten wegkommen muss. Und da gab es eine Initiative 1819, dass man sich erhofft hat, sozusagen den Tierschutz gemeinsam mit dem Kinderschutz sozusagen für mehr politische Durchschlagskraft zu nutzen. Wie man sieht, das gibt es immer noch da in dem Bereich was zu tun. Und da hatte ich zum Beispiel auch viele Gespräche mit Chirurginnen und Chirurgen, zum Beispiel von der Charité Berlin. Und da ist mir einfach, da ist auch einfach nochmal ganz, ganz klar deutlich geworden, natürlich gibt es schwerste Beißvorfälle, die medial aufgegriffen wurden, aber darunter ist ja ganz, ganz viel, was sowieso auch statistisch nicht erfasst wird oder was halt natürlich auch gerne, also ich meine, das ist natürlich auch keine schöne Geschichte, wenn der eigene Hund das eigene Kind gebissen hat und die Nasenspitze ab ist. Und ich werde wirklich nie vergessen, wie eine Chirurgin mit Tränen in den Augen zu mir gesagt hat, und Frau Kari, eine Nasenspitze lässt sich kaum mehr annähen. Das ist wirklich ein, und die Chirurgin auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man hier nicht politisch tätig wird. Und als es darum ging, dann nur größere Hunde, was weiß ich, hat sie dann auch irgendwann mal aufgestanden, hat gesagt, aber eine Nasenspitze kann auch der Chihuahua abbeißen. Also das ist ja wirklich, und es geht bei diesen, gerade wenn man bei den Beißvorfällen im Gesicht guckt, dann sind es ja häufig, eigentlich nur ein Luftabwehrschnappen, aber Hund zeigt Normalverhalten, schnappt in die Luft, sagt einfach nur, ich möchte nicht, dass du mir am Schwanz ziehst, du bist mir zu nahe, was auch immer er nicht möchte. Das Kind zeigt aber auch Normalverhalten. Es krabbelt, Kopf nach vorne, und da kraschen halt zwei Welten aufeinander, die so einfach nicht, das einfach so nicht passieren sollte. Und da, finde ich, herrscht auch immer ganz, glaube ich, sind wir einfach zu unkundig.
Ja, würde ich unterschreiben. Ich habe gerade so ein bisschen rekapituliert und die meisten Gesichtsverletzungen, die ich mit Kundinnen hatte oder wo ich dazu gerufen wurde, weil es Gesichtsverletzungen gab, waren kleine Hunde. Und ich glaube, dass das häufig auch was mit diesem Knuddeln oder halt auch körperlichen Bedrängen in den Arm nehmen, einfach auf den Arm nehmen. Also für den Hund übergriffige Handlung, die den Hund dann nah an unser Gesicht bringt, zu tun hat, wo er dann abschnappt und dann tut's halt weh. Da ist keine Kleidung drüber, da ist kein Schutz.
Also ich kenne jetzt hier keine wissenschaftlichen Studien zu auswendig. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht eher bei kleineren Hunden auch das Abwehrschnappen akzeptiert und vielleicht eher bei größeren Hunden, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte, dass man bei größeren Hunden den vielleicht sowieso das schon direkt mal abtrainiert hat und dass daher sozusagen bei größeren Hunden diese Zwischenstufe häufig ausbleibt. Aber ich könnte es mir nur vorstellen, ist jetzt auch nur ein Gedanke von mir. Ich glaube, das ist eher auch so, wenn ich so viele HundebesitzerInnen mir anschaue, wie sie mit ihren kleinen Hunden umgehen, das wird da halt eher, naja, ist ja auch sozusagen hingenommen wie bei größeren Hunden.
Es bedroht uns Menschen vielleicht auch nicht so sehr, ne? Weil wir es nicht so richtig ernst nehmen und die Not auf der anderen Seite auch häufiger, also auf der hündischen Seite, auch häufiger so ein bisschen belächelt wird. Oder was ich ganz häufig erlebe, ist, dass dann eben gesagt wird, naja, der ist halt größenwahnsinnig so, ne? Das wird so ein bisschen abgetan. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Aufklärung, dass man da eben die Bedürfnisse des Hundes, aber auch, wie können wir Menschen damit umgehen? Weil was mache ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich in einen Raum rein will und der Hund knurrt mich an oder was auch immer, auch als Kind? Diese Themen, Qualzucht, Sachkunde und der von uns eben schon 2-3 Mal kurz angeschnittene illegale Hundehandel, Onlinehandel mit Hunden, Welpenhandel insgesamt, da gibt's von Ihnen ja auch Vorstöße, dass das Ganze klarer wird. Und da wäre ja auch einiges für die Novellierung des Tierschutzgesetzes geplant, was eben jetzt hinten ansteht. Mich hat letztes Jahr eine Situation in Frankfurt. Da saß ich in einem Café auf einem Marktplatz und es wechselten mitten auf dem Marktplatz die Hunde den Besitzer. Und ich habe das erst beim dritten Hingucken verstanden. Also wir haben im Café gesessen und haben gegessen und ich habe gedacht, wieso laufen die mit ihren Impfausweisen in der Hand rum? Und dachte erst, die gehen zum Tierarzt. Und dann liefen andere Menschen mit den Hunden und den Impfausweisen weg. Und das war so ein Punkt, wo mir klar wurde, das passiert immer und überall auf öffentlichen Plätzen. Und einer ihrer Gedanken war ja, dass es auf öffentlichen Plätzen beschränkt wird. Und also mich hat es total bewegt. Und die Frage an Sie ist eigentlich, was könnte man tun, um illegalen Tierhandel geringer zu machen? Und welche Auswirkungen könnte das haben für uns alle in der Gesellschaft mit Hunden?
Ja, also ich muss hier sozusagen nochmal den großen Rahmen setzen. Also illegaler Welpenhandel und Qualzucht, das sind die Themen, wo wir wirklich alles Mögliche umsetzen müssen, um dagegen vorzugehen. Das geht natürlich darum, um den Tierschutz. Es geht aber auch darum, dass eben der illegale Welpenhandel mafiöse Strukturen hat, dass wir hier über eine organisierte Kriminalität sprechen müssen. Und es geht natürlich auch schlussendlich darum, den Menschen vor was zu schützen, nämlich vor Betrug. Und also da hier wirklich nochmal sozusagen die Fahne hochhalten, dass man sich das immer bewusst machen muss, dass wir hier wirklich mit allen Möglichkeiten meines Erachtens vorgehen müssen. Und wenn wir jetzt über den illegalen Handel sprechen, ist für mich hier ganz klar, dass es eine verpflichtende Identitätsangabe braucht auf Online-Plattformen. Die gibt es immer noch nicht. Die war mehr oder weniger vorgesehen sozusagen im Rahmen der Novelle. Genau, also da wurde sozusagen die, in der Novelle waren auch, wir hatten vorher über Qualzucht gesprochen, aber es war in der Gesetzesnovelle auch Bereiche gegen den illegalen Handel vorgesehen. Hier ging es es war vorgesehen, eine Identitätsüberprüfung machen zu müssen. Das wurde ein bisschen aufgeweicht. Das war dann im Gesetzesstandard schlussendlich nur eine Identitätsangabe. Noch schöner wäre sozusagen, wenn auch die Identität auch überprüft werden muss. Ne? Also das wäre, dafür plädiere ich immer noch, dass man sozusagen, dass die Identität angegeben werden muss, aber dass sie auch entsprechend überprüft werden muss im Rahmen vom Onlinehandel. Wenn wir über das Verbot, Heimtiere im öffentlichen Raum zu verkaufen sprechen, dann ist ja ganz wichtig, wir haben das einfach immer noch, dass im öffentlichen Raum Hunde verkauft werden, sozusagen aus dem Kofferraum heraus. Und meines Erachtens, da war sozusagen im Gesetz vorgegeben, dass das nicht gemacht werden darf, wenn es denn sozusagen nicht erwerbsmäßig ist, also dass man sozusagen ohne erwerbsmäßig immer noch diesen Verkaufsweg gehen kann, dass zum Beispiel, ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich manches noch für nachbesserungswürdig gesehen habe, das ist zum Beispiel ein Punkt. Ich finde, ich bin absoluter Meinung, dass man auch aus Privatgründen oder sozusagen unterhalb der Erwerbsmäßigkeit kein Heimtier auf der Straße verkaufen braucht, sowieso nicht. Und auch sozusagen, um hier den Vollzug zu entlasten, weil nämlich der Vollzug sonst vor der großen Frage steht, ist das jetzt hier gewerbsmäßig oder nicht gewerbsmäßig? Und das ist halt ziemlich schwierig, wenn man sich das anguckt, wie überhaupt so ein Welpenhandel funktioniert, ne? Dass der ja zum Beispiel auch immer Landkreis, bundeslandübergreifend funktioniert. Also wie will ich das auf der Schnelle feststellen, ob du das jetzt machen darf oder nicht? Das heißt, hier sozusagen ganz, ganz groß war immer meine Anregung, dass man hier diese Pflicht der Gewerbsmäßigkeit sozusagen komplett rausnimmt, dass man einfach sagt, das ist bei uns gar nicht mehr erlaubt, Heimtiere im öffentlichen Raum zu verkaufen. Und jetzt muss man natürlich sehen, dass der illegale Handel nicht nur im öffentlichen Raum stattfindet. Also das habe ich auch selbst in meinem eigenen Tierschutzvollzugserfahrung erlebt. Es werden gar Häuser angemietet, es werden Scheinfamilien vorgeführt. Also nicht nur die Scheinelterntiere sind da, sondern auch die ganze Scheinfamilie da. Ein Kind öffnet einem die Türen. Das würde einem hier wirklich man muss wirklich einfach verstehen, dass da ganz, ganz krasse kriminelle Strukturen dahinter sind. Und dass die sehr gewissenhaft handeln, also nee, Entschuldigung, gewissenhaft ist ein absolut falsches Wort, geschickt. Dass die sehr sehr geschickt handeln und sozusagen auch immer besser geworden sind. Können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, wo man einen illegalen Welpen daran erkannt hat, wie günstig er war? Mhm. Das ist ja zum Beispiel gar nicht mehr, ne? Also nur um ein Beispiel zu nennen. Und so ist es wirklich, also da wird ja so viel gemacht, um sozusagen eine angebliche tolle Zucht vorzugaukeln. Deswegen, also sozusagen, um nochmal darauf zurückzukommen, dass ich das Verbot, Heimtiere im öffentlichen Raum zu verkaufen, wirklich sehr wichtig finde. Aber wir müssen natürlich auch andere Bereiche angehen. Das sind alles nur Puzzleteile. Es gibt leider nicht diesen ganz, ganz einen großen Hebel, den sich, glaube ich, jeder wünschen würde, um das umzulegen und damit zu beenden. Aber es funktioniert halt nun mal nicht, weil es halt hier um ein kriminelles Geschäft geht. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist endlich eine Kennzeichen- und Registrierungspflicht von Hunden und Katzen. Haben wir ja immer noch nicht in Deutschland. Das ist halt, das ist natürlich sozusagen erstmal basic, um überhaupt da ein Schrittchen voranzukommen. Aber es gibt ganz, ganz viele weitere Bereiche, wo man wirklich auch rechtlich sozusagen nochmal genau hingucken sollte, wie man gegen den illegalen Handel vorgehen muss. Aber um unser Hauptthema wieder zurückzukommen, ganz ohne rechtliche Änderungen können wir, wenn wir die Sachkunde erhöhen, auch erstmal ohne rechtliche Vorgaben was dagegen tun, indem wir darüber aufklären, indem wir immer wieder aufmerksam machen, was hinter dem illegalen Handel steht, wie man ihn auch erkennen kann. Und hier ist auch wirklich mein Anliegen, dass man sich gar nicht in so eine Kaufsituation bringt. Weil ich verstehe jeden, der sich in so eine Kaufsituation bringt, dass er schlussendlich diesen kleinen Welpen kauft oder mitnimmt. Und also das ist wirklich, wenn man das mal mitgemacht hat, auch was da für Argumente und wie da vor Ort mit einem umgegangen wird oder ne, also sozusagen auch dieser emotionaler Druck, der da aufgebaut wird. Ich verstehe wirklich jeden, aber man muss sich einfach wirklich bewusst machen, jeder, der einen Hund oder eine Katze aus diesem Bereich gekauft hat, feuert ja schlussendlich wieder dieses Geschäft an. Und deswegen hier nochmal zu verdeutlichen, warum die Sachkunde vorab so wichtig ist, dass man lernt, wie man überhaupt gar nicht in solche Situationen reinkommt und dass wir einfach aufhören, durch Nachfrage auch sozusagen dieses Angebot zu steigern.
Das heißt, die Sachkunde ist dann auch wieder, ich mag es im Rahmen der Tierhaltung den Begriff nicht so gerne, aber eigentlich greift da ja wieder auch der Verbraucherschutz. Ne? Also der Hundehalter oder die Hundehalterin sind ja im Grunde die Verbraucher und die Sachkunde könnte da viel früher ansetzen. Und ich persönlich könnte mir vorstellen, dass diese Kombination aus Sachkunde, Registrierungspflicht der Tiere und Identitätsnachweis von Verkäufer und Verkäuferin gleichzeitig ja schon ein Riesenhebel ist, der das Ganze viel weniger leicht macht, Menschen dazu betuppen und Tiere auszunutzen und dadurch das Ganze eindämmt. Das heißt, das wären eigentlich die ersten drei Bausteine, ne?
Ja, also ich glaube auch wirklich, die Probleme, die sind ja so mannigfaltig und so tief verwurzelt. Es gibt keinen einen Hebel dagegen. Und wir kommen aber nicht voran, wenn wir sozusagen immer sagen, ja, nur weil wir jetzt eine Kennzeichen- und Registrierungspflicht haben, ist ja nicht der illegale Handel ausgestorben, ne? Oder häufig bekomme ich gesagt, ja, aber die Hunde, die aus dem illegalen Handel kommen, kommen doch aus Ländern, wo noch gekennzeichnet und registriert wird, etc. pp. Aber ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, das sind alles wichtige Puzzleteile. Hier gibt es einfach wirklich einen Blumenstrauß zu bedienen an Sachen, die umzusetzen sind. Und das liegt wirklich halt einfach daran, dass das gerade beim illegalen Handel wirklich mafiöse Strukturen sind, wo es keine sozusagen Einweglösung gibt. Und man muss einfach sehen, dass der illegale Handel dann auch nicht noch mit massiven Qualzuchten zum Beispiel ja auch wirklich die Tierheime überlastet. Also als ich in den Tierheimen war, das ist mir auch wirklich dann nochmal so bewusst geworden, wie viele von diesen massiv brachycephalen Rassen, die Augenstellung, also ein Tierleid dahinter stehend, ja, vom Bewegungsablauf her, die Augenentzündungen, also, oder bei den Katzen, bei den Knickohrkatzen, Stichwort Sachkunde, wird ja häufig gesagt, das sind so nette Familienkatzen, die sind so ruhig und nett im Umgang, weil die halt Schmerzpatienten sind, das sind chronische Schmerzpatienten. Und ich glaube, das ist einfach, man muss das sozusagen so im Gesamtpaket sehen und deswegen ist das wirklich ganz, ganz wichtig, dagegen alles zu machen, was geht.
Und ganz, ganz nüchtern betrachtet, klar, wenn wir im Tierheim stehen, wenn wir bei so einem Verkäufer oder einer Verkäuferin stehen, dann guckt uns das Tier an und da passiert was emotional. Aber wenn wir es ganz nüchtern aus Distanz beobachten, verstehe ich ja auch die Menschen, die aus dem Tierheim nicht einen Hund mit einer so großen Leidenserwartung und auch aktuellen Situation mitnehmen, einfach aus finanziellen Gründen. Denn wenn dieses Tier gut versorgt werden soll, dann steht da ein riesiger finanzieller Aufwand, Physiotherapeuten, Tierärzte, Behandlungen etc. dahinter.
Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir haben ja, also bei Hunden werden ja pro Hundeleben werden ja Kosten von so 17 bis 20.000 Euro geschätzt. Aber das ist ja, sage ich jetzt mal, der Durchschnittshund, wenn man so möchte. Mhm. Der, ja, mehr oder weniger gesunde Mischlingshund. Ne? Das sind die Zahlen für solche Hunde. Und wenn wir jetzt gerade zum Beispiel bei den brachycephalen Rassen sind, da muss man zum Beispiel sehen, dass die meisten ja vor dem ersten Lebensjahr schon operiert werden. Dass solche Operationen natürlich mit massiven Kosten verbunden sind. Oder alleine auch so chronische Schmerzpatienten, ne? Die Schmerzmittel, die kosten. Die Besuche beim Tierarzt, die kosten. Also es ist wirklich auch ein Kostenfaktor. Deswegen ist ja einerseits werden die Hunde deswegen ja versucht, in Tierheime abzugeben. Und das andere ist natürlich, dass die schlecht aus den Tierheimen wieder rauskommen, weil die Tierheime natürlich kommunizieren, was die Krankengeschichte ist und was das halt schlussendlich bedeutet. Und man muss einfach sehen, dass die Hunde aus dem illegalen Handel erstens ja auch häufig sehr, sehr früh versterben. Ist ja auch ein Punkt, der nicht verschwiegen werden darf. Also, dass die Welpen halt wirklich häufig früh versterben. Wir haben ja hier nicht in Anführungsstrichen, also wir haben ja einerseits sozusagen das verhaltenstherapeutische Problem, dass sie auch häufig verhaltensauffällig bzw. verhaltensgestörte Hunde sind, aber wir haben ja auf der anderen Seite auch häufig das Problem, dass sie per se krank sind, weil sie halt eben keine Schutzimpfungen erhalten haben, keine Parasitenprophylaxe etc. gemacht worden sind. Und die Tiere ja zu früh abgesetzt werden und zu früh so einem massiven Transportstress etc. ausgesetzt werden. Das heißt also wirklich, das habe ich auch immer wieder erlebt, die Welpen versterben ja nicht selten. Das nächste ist, dass wir ja dann häufig direkt im Welpenalter schon massives tierärztliches Aufkommen, also tierärztliche Behandlung benötigt werden. Und wenn die Hunde das dann geschafft haben, als sie sozusagen das Welpenalter überstanden haben, sie mit den ersten Infektionen zurechtgekommen sind, mit hohen tierärztlichen Kosten etc., dann haben wir ja nicht selten verhaltensauffällig bis gestörte Hunde, die ja schlussendlich auch wieder kosten, weil man ja halt zum Beispiel mehr Unterstützung braucht, wie bei einem gut sozialisierten Hund. Und das heißt, wir haben hier wirklich sozusagen, wenn man sich den Werdegang eines solches Hundes anschaut, einfach wirklich gute Gründe, um zu sagen, und dagegen muss man massiv vorgehen.
Ja. Für mich ist dieses Thema ja bodenlos, sozusagen. Also ich könnte mit Ihnen jetzt, glaube ich, noch 5 Tage drüber sprechen und über die Möglichkeiten, was ich wunderbar finde und was ich auch nochmal mitnehme, beziehungsweise wo ich mich sehr bestärkt drin fühle, ist, es gibt viele, viele Ansatzpunkte. Und das bedeutet natürlich, dass wir viel zu tun haben. Andererseits bedeutet es auch, wenn ein Weg versperrt ist, kann man erstmal an anderen Punkten ansetzen, um etwas zu tun. Wenn Sie sich etwas von allen Hundehalterinnen und Hundehaltern wünschen, egal ob zukünftigen oder aktuellen, was wäre das?
Also mein ganz, ganz großer Wunsch ist ja klar, dass wirklich alle unsere Mitgeschöpfe ein möglichst würdevolles und glückliches Leben haben. Und dazu gehört einfach, dass man als Tierhaltender sich immer wieder die Frage stellt, ob man sozusagen auf dem höchsten Stand des Wissens ist, ob da es nochmal was zu tun gibt, ob sich's nicht lohnt, halt zum Beispiel hier nochmal sich mehr Wissen anzueignen. Also ich bin ganz, ganz tief davon überzeugt, dass Wissen Tiere schützt, dass Unwissenheit direkt zu Tierleid führt. Und ich glaube wirklich, dass wenn man jetzt schon haltender ist, tut man seinem Gefährten auch immer einen ganz, ganz großen Gefallen, wenn man einfach mal wieder auf den Prüfstein stellt: Erkenne ich das alles, was er mir sagen möchte? Wie alt ist er denn? Wann habe ich ihn zuletzt beim Tierarzt vorgestellt? Man kennt es ja auch so ein bisschen an sich selber, dass man ab und zu mal doch so einen klaren Blick auf die Dinge braucht. Und das würde ich mir sozusagen von den jetzigen HundehalterInnen wünschen. Und uns sich halt wirklich auch an Fakten zu orientieren. Das führt natürlich dazu, dass das ein oder andere auch wirklich unangenehm ist. Aber dass man einfach wirklich sagt, okay, ich schaue mir jetzt die gesundheitliche Geschichte von zum Beispiel meinem brachycephalen Hund ganz, ganz, ganz genau an. Und das führt dann höchstwahrscheinlich dazu, dass ich das nächste Mal nicht mehr zu so einer Rasse greife. Und für die, die sich überlegen, einen Hund zu haben, wünsche ich mir halt, dass sie sich wirklich vorher intensiv damit beschäftigen. Einerseits, weil es das Recht verlangt, dass man sachkundig mit seinem Tier umzugehen hat, und andererseits, weil wir damit so, so viele Probleme angehen würden, dass man vor Tierkauf sich wirklich ganz viel Wissen aneignet.
Finde ich wunderbar. Finde ich ein wunderbares Schlusswort. Lass ich gerne so stehen. Und ist für mich auch nochmal so die Zusammenfassung: Erfahrung und die eigene Perspektive ist das eine, aber sich mit Fakten und Wissen zu versorgen, ist manchmal unbequem, aber definitiv Tierschutz.
Ja, wirklich. Kann man nur immer wirklich nur so sagen, dass es einfach gut tut, immer wieder selber nochmal zu prüfen, ob das die jetzige Sachkunde sozusagen ausreichend ist oder ob es da auch mehr, ich meine, die Wissenschaft, die galoppiert ja davon, was wir mittlerweile wissen über Intelligenz auch von Tieren. Also es lohnt sich wirklich, sich hier intensiv immer wieder damit auseinanderzusetzen. Im Sinne des Tierschützers.
Vielen lieben Dank, Frau Karin, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, Frau Bucher.
Und Ihnen alles Gute.
Ebenso.